Herzlich willkommen bei Miss Erfolg, dem Podcast von Miss Germany. Miss Germany ist die Plattform für Frauen, die Verantwortung übernehmen. Und deswegen sprechen wir in diesem Podcast mit Frauen aus verschiedenen Bereichen, die uns mit ihrer Geschichte, ihren Projekten und Ideen bewegen und begeistern, gelegentlich auch etwas verwundern, aber vor allem inspirieren und berühren. Wir wollen wissen, welche Erfolge, aber auch Misserfolge sie am meisten geprägt haben. Also ganz viel Spaß beim Zuhören. Caroline, schön, dass du heute hier bei Miss Erfolg bist. Stell dich doch gerne einmal kurz für unsere ZuhörerInnen vor.
Ja, gerne. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die tolle Einladung. Freut mich richtig. Also man bekommt ja doch relativ viele Anfragen rein. Als eure gekommen ist, habe ich direkt gesagt, ja, da habe ich richtig Lust drauf. Hab da schon mal reingeguckt, finde das ganz, ganz toll, was ihr macht. Von daher klasse und ganz lieben Dank für die Einladung. Ja, in ein paar wenigen Sätzen zu mir. Caroline Bosbach, du hast es schon gesagt, 32 Jahre alt. Ich bin die Bundesvorsitzende des Jungen Wirtschaftsrats. Das heißt, man kann das so subsumieren unter, in Anführungszeichen, sage ich immer gerne, Nachwuchspolitikerin mit, aber mit einem ganz großen Smiley dahinter. Und die allermeisten werden mich aber wahrscheinlich von euch nicht aus dem politischen Bereich kennen, sondern eher aus verschiedenen Fernsehformaten. Kameras sind nämlich neben der Politik meine zweite große Leidenschaft. Zuletzt war Let's Dance in diesem Jahr gewesen. Let's Dance war ein riesengroßes Abenteuer für mich, für jemanden, der tatsächlich, klar, Kameraerfahrung hat, aber sonst im ganzen Leben noch nie getanzt hat und sonst den Alltag eigentlich immer vom Schreibtisch verbringt oder vor Menschen spricht, aber definitiv nicht vor Leuten tanzt. Genau, also daher wird mich der eine oder andere kennen. Ansonsten vielleicht für diejenigen, die sich auch für Talkshows interessieren, ganz bestimmt auch dort. Ja, ich bin sehr, sehr umtriebig, ihr merkt das schon. Ich mache relativ viel parallel, aber das macht mir auch sehr, sehr viel Freude. Und ich pendel zwischen Bergisch Gladbach und Berlin, einfach aufgrund meines Jobs im Deutschen Bundestag. Und genau, das jetzt mal so ganz grobe Rahmendaten. Ich glaube, einiges andere erfahrt ihr noch jetzt im Verlauf von unserer gemeinsamen Sendung.
Richtig, erstmal vielen, vielen Dank. Caro, ich muss direkt zu Beginn direkt die Frage stellen, wie ist es hinter den Kulissen bei Let's Dance? Ist es da wirklich so ein schönes Miteinander, wie man im TV ausgestrahlt bekommt? Oder wie ist es da so? Erzähl mal so ein bisschen.
Ja, kann ich auch ganz ehrlich sagen, es war natürlich am Anfang, als alle da waren, war es eine ganz andere Atmosphäre. Es wurde dann so Woche für Woche, jede Woche geht einer. Ja, dann wird es erstens ruhiger, ja, weniger lustig, kommt auch dazu. Und zweitens natürlich wächst mit jeder Show natürlich auch der Druck. Ich glaube, also diejenigen, die sich versucht haben, möglichst wenig Druck zu machen, sind damit sehr gut gefahren. Wir hatten ein sehr herzliches Miteinander hinter den Kulissen, was ich auch gehört habe, was nicht in jedem Jahr immer so ist. Bei uns war es dieses Jahr so. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt, dass wir ein sehr, sehr gemischter Cast waren. Also wir hatten ja wirklich die komplett verschiedene Charaktere dort und Hintergründe, und man hat auch sehr viel über sich und auch das Leben der anderen lernen dürfen. Es ging gar nicht immer nur ums Tanzen. Das fand ich irgendwie auch sehr, sehr schön. Und also alles in allem war es wirklich friedlich, harmonisch, und wir haben uns echt gut unterstützt, was ich ehrlicherweise nicht von vornherein geglaubt hätte.
Das hört sich tatsächlich so ein bisschen an wie bei uns im Miss Germany Camp, weil da wird nämlich auch immer prognostiziert, oh, da wird ganz viel rumgezickt, und am Ende ist es wirklich ein wahnsinnig schönes Miteinander, und die Außenstehenden können das immer gar nicht so glauben, deswegen es hört sich echt ähnlich an, aber total schön. Und das war ja auch wirklich so ein Bereich, hast du vorhin selbst schon gesagt, wo du echt über dich hinausgewachsen bist und eigentlich ja völlig aus deiner Komfortzone rausgekommen bist, beziehungsweise rauskommen musstest. Wie ist es dazu gekommen, dass du das gemacht hast? Also bist du generell so ein mutiger Typ, der einfach so vorausgeht und auch Dinge mal probiert, ohne sich groß Gedanken zu machen? Oder war das ein langer Weg des Überlegens?
Ich habe ganz ehrlich, Jill, ich habe keine einzige Sekunde überlegt. Als ich das Angebot bekommen habe, da war für mich sofort klar, das machst du, koste es, was es wolle. Ich wusste, dass ich damit ein Risiko eingehen würde. Gar nicht jetzt so bei den Zuschauerinnen und Zuschauern draußen, aber vielleicht in meiner eigenen Partei, für diejenigen, die es nicht wissen. Ich bin in der CDU sehr engagiert, ist eine etwas konservativere Partei, und da war es schon so, dass am Anfang die Reaktionen nicht nur positiv gewesen sind, auch einige Herrschaften zu mir gesagt haben, naja, liebe Caro, überleg dir das mal gut in Anbetracht deiner Karriere, ob das wirklich so viel Sinn macht, dass du jetzt in einem kurzen Baströckchen über bei LTL um 20.15 Uhr über die Leinwand irgendwie flatterst. Ich habe mich da, ich habe das alles nicht an mich rangelassen. Ich habe zu deiner Frage, ja, ich würde mich schon als mutigen Menschen bezeichnen. Das habe ich nicht nur bei Let's Dance gemerkt, sondern in ganz vielen Situationen in meinem Leben. Ich glaube, was mich dazu bringt, mutig zu sein, ist dieses Wissen, mit dem ich durchs Leben gehe, dass ich immer sage, nimm alles mit, du hast nur ein einziges. Du hast nur ein einziges und du weißt nie, was morgen ist. Probier aus, stürz dich rein, egal wie kalt das Wasser ist. Im besten Fall kannst du dann in diesem kalten Wasser auch noch schwimmen. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. In den allerseltensten Fällen säufst du ab. Normalerweise profitierst du davon sehr viel. Und mein Anliegen war einfach auch, den Leuten zu zeigen, dass es auch bei der CDU auch coolen Nachwuchs gibt und dass nicht unbedingt der Staub rauskommt, wenn man uns auf die Schultern klopft. Ja, dieses Bild haben ja ganz, ganz, ganz viele Leute von uns. Und einfach jungen Menschen auch so einen neuen Zugang irgendwie zu ermöglichen, einfach mal was anderes, ja, also wirklich einfach mal was ganz anderes auszuprobieren. Ich glaube auch, dass das sehr, sehr wichtig ist. Und ich habe während dieser Zeit auch ganz viele tolle Rückmeldungen bekommen, auch von Leuten, die sich sonst gar nicht mehr mit Politik befassen, die auf einmal angefangen haben, mir dann bei Instagram oder so irgendwie so, ja, Fragen zu stellen, auch wirklich politischer Art, während Let's Dance lief. Ich gesagt habe, ach du liebes Bisschen, da habe ich jetzt gar keinen Kopf für, ja. Wir hatten wirklich 8 bis 10 Stunden Training am Tag, jeden Tag.
Wahnsinn.
Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie krass das ist. Und du kannst dich auf sowas auch nicht vorbereiten. Also selbst der Matthias, unser Leistungssportler, der mit dabei war, der hat gesagt, Caro, mach dich nicht fertig. So viel machen noch nicht mal wir normalerweise, ja. Und ich meine, das ist ein... da macht man selbst als Leistungssportler 2 bis 3 Stunden am Tag. Also gerade für uns, die das nicht gewöhnt waren, war schon eine knackige Nummer.
Ja, das glaube ich. Aber im Nachhinein hast du wahrscheinlich davon schon auch profitiert, weil du deinen Körper mal wieder richtig trainiert und gefordert hast. Oder das ist ja sonst in deinem Alltag wahrscheinlich auch nicht so in der Regel möglich, oder?
Also ich muss dir sagen, ich habe es total genossen. Ich habe es total genossen, diese ganz neue Welt zu betreten, mal Schreibtisch und Aktenberge und Ordner und was da so meinen Alltag prägt. Einfach mal für eine Weile beiseite zu schieben, wirklich physisch zur Seite zu schieben und zu sagen, nein, ich passe euch jetzt mal nicht an. Ich mache jetzt mal was für mich, ich probiere jetzt mal was ganz anderes aus. Und das hat schon richtig Spaß gemacht, ja.
Cool. Noch einmal zurück, Caro, zu dem Thema, dass du Bundesvorsitzende in der Jungen Wirtschaft bist, also im Jungen Wirtschaftsrat der CDU. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, was genau das ist und wie da so die Aufgaben zusammenlaufen?
Ja, das mache ich aber ganz knapp, weil ich glaube, dass da viele tatsächlich gar nicht so viel mit anfangen können mit Verbandsarbeit. Wir können gerne gleich noch so ein bisschen sprechen über dieses Thema Jugend und Politik, was ja ehrlicherweise ein nicht ganz leichtes Thema ist. Der Wirtschaftsrat der CDU ist im Endeffekt ein Wirtschaftsverband, wie der Name schon sagt. Der hat 12.000 Mitglieder, also gar nicht mal so klein. Und im sogenannten jungen Wirtschaftsrat sind automatisch alle Unternehmer und Führungskräfte organisiert, die jünger als 35 Jahre sind. Also 35 und jünger sind bei uns, beziehungsweise bei mir. Da habe ich mich letztes Jahr im Herbst wählen lassen, weil ich unglaublich viel Lust gehabt habe, diesen Verband zu führen, weil Wirtschaftspolitik so eins meiner oder eigentlich mein Themenschwerpunkt ist. Genau.
Spannend. Da auch direkt die Frage, weil wir ja hier bei unserem Misserfolg-Podcast sind. Wie viele Frauen sind bei euch in dem Verband? Kannst du das so sagen?
Ja, aber also bei uns im Verband sieht es gut aus. Ich habe dann eine Frage zielt darauf, wie viele haben wir bei uns in der Partei?
Ja.
Also ich kann euch sagen, bei uns im Verband sieht es deutlich besser aus als bei der CDU selbst. Als bei der Partei selbst. Wir sprechen ja seit vielen, vielen Jahren schon über dieses Thema, auch über dieses Thema Quote. Braucht es das? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Und überhaupt dieses Thema, wie können wir es schaffen, dass Frauen einfach politisch mehr gesehen werden mit dem, was sie tun? Ich finde, es ist ein wichtiges Thema, nicht das allerwichtigste, aber schon ein sehr wichtiges. Ich glaube, das muss ich euch auch gar nicht erklären und auch der Community gar nicht. Jeder weiß, dass diverse Teams besser arbeiten. Das gilt nicht nur für die Wirtschaft und für Unternehmen, sondern natürlich auch für die Politik.
Hast du denn persönlich schon mal Erfahrungen gemacht, so das, was Diskriminierung tatsächlich angeht, weil du als Frau in der Politik bist? Du hast es vorhin schon mal kurz ein bisschen angerissen, wo dann verkündet wurde, dass du auch bei Let's Dance als Frau bist und von der CDU, so als würde das nicht zusammen funktionieren. Aber ist das wirklich etwas, was tagtäglich passiert oder öfter? Und wie gehst du damit um? Und ist es etwas, was dann immer von einer ähnlichen Art Mensch auf dich einprasst? Oder wie gehst du damit um? Wie sind deine Erfahrungen?
Also ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, mein Leben lang nur sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich bin noch nie aufgrund meines Geschlechts wirklich diskriminiert worden, ganz im Gegenteil. Da wir ja als CDU, das sage ich mal in Anführungszeichen, noch das Deutlichste, also bei uns ist die Lücke noch am größten zwischen den Geschlechtern. Das heißt, man tut eigentlich viel dafür, dass diejenigen Frauen, die wirklich Bock haben, was zu machen, und die müssen es dann aber auch machen, ja, das sage ich auch dazu, dass man die dann auch gut unterstützt. Also Diskriminierung überhaupt gar nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe immer viel Unterstützung erfahren, aber das dürft ihr auch nicht vergessen, ich bin auch ein weißer Typ, ne? Also ich bin auch jemand, der früh für sich entschieden hat oder auch gesehen hat. Ich komme ja aus einem sehr politischen Haushalt. Mein Papa hat selber 23 Jahre lang im Deutschen Bundestag gesessen. Das heißt, ich bin auch etwas anders groß geworden. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich jetzt für die Frauen in der Allgemeinheit sprechen kann. Ich will damit sagen, dass ich auch schon als junges Mädchen oder auch als Kind eigentlich schon gesehen habe, erstens, wie hart dieses Geschäft ist und zweitens, dass es ohne Ellenbogen, sorry, einfach nicht geht. Ja, aber das hast du ab einer gewissen Stufe überall. Das hast du ab einer bestimmten Stufe auch in der freien Wirtschaft, dass man einfach dann irgendwann nochmal seinen eigenen Kampfgeist auspacken muss und ja, und dann tatsächlich auch mal Dinge tatsächlich aushalten muss. Und wenn wir mal über diese Quoten gesprochen haben, brauchen wir jetzt eine Quote. Ich sag, das ist nicht unser Problem. Das ist überhaupt nicht unser Hauptproblem, sondern jeder, der das mal miterlebt hat, diesen politischen Betrieb, diesen ständigen Druck, den du hast, diese Öffentlichkeit, der du von morgens bis abends ausgesetzt bist. Ja, du musst aufpassen, was du sagst, wie du guckst, was du anhast, was du isst. Ja, es ist schon, das darfst du alles nicht unterschätzen. Und dann natürlich auch die viele, viele Zeit, die du investierst. Das muss dir als Frau einfach klar sein, ja. Und das ist auch gerade, wenn es ums Thema Familie geht, ja, dann ist es einfach für Frauen sowas von viel, viel schwieriger. Nicht, weil sie es nicht wollen oder weil sie es nicht können, sondern weil du einfach, es ist kein Job oder auch keine Nebentätigkeit, wo du morgens um 9 ins Büro gehst und um 5 die Tür zumachst. Nee, das ist einfach hochgradig familienunfreundlich. So Sitzungen gehen locker mal bis 23, 24 Uhr nachts. So, ich selber habe jetzt keine Kinder, bekomme das aber bei meinen Kolleginnen am laufenden Band mit, dass es sehr, sehr schwierig ist. Und ich sage, wir müssen auch die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen, dass unser Engagement überhaupt möglich werden kann. Denn Leute, sorry, was bringt uns denn die Quote? Und dann hieven wir die Frauen in Positionen rein. Die können deswegen auch noch lange nicht arbeiten. Die sind deswegen noch lange nicht einsatzfähig. Und deswegen habe ich mit dieser Quotendiskussion immer so ein riesengroßes Problem. Weil ich sage, Leute, ich gucke mir das jetzt 20 Jahre von morgens bis abends an, seitdem ich ein Kind bin. Das ist in meinen Augen überhaupt nicht die Lösung. Was du auch nicht vergessen darfst, Politik ist ein echt knüppelhartes Geschäft, was auch die mentale Ebene angeht. Gerade in Zeiten von Social Media. Wisst ihr, wie das früher war? Ich habe das bei meinem Papa immer gesehen, wenn der in einer Talkshow war und der was gesagt hat, was einfach nicht die Meinung von irgendjemandem entsprochen hat, der vom Fernseher saß. Dann haben die Leute, hatten ja nicht viel Möglichkeiten. So, die haben mussten zwangsweise erstmal eine Nacht drüber schlafen. Dann haben die sich am nächsten Tag hingesetzt, ja, es macht viel aus, haben dann einen Brief geschrieben oder einen Fax oder weiß der Himmel was, ja. Heutzutage, wenn ich in irgendeiner Talkshow sitze und den Leuten passt irgendwas nicht, was ich sage, dann sind die Fingerchen in einem Bruchteil der Sekunde auf der Tastatur. Und dann wird da rausgeschossen und zwar ungefiltert. Und zwar auch unbedacht, eben aufgrund dieser Schnelligkeit und Dynamik. Und da ist ein weiteres Thema, wo ich sage, das ist einfach für, ich merke das auch in meinem eigenen Umfeld, privat und beruflich, für viele Frauen können das nicht. Die können das einfach nicht aushalten. Ich weiß nicht warum. Ich kenne sehr, sehr viele starke Frauen. Also Frauen sind mindestens so stark wie Männer in meiner Erfahrung, ja. Aber das ist, du musst diesen mentalen Druck aushalten können. Und das muss man sich einfach bewusst machen. Und ich wüsste auch nicht, wie man das abmildern sollte, weil das ist einfach, und da setze ich jetzt wirklich ein Leider vor, leider eine Entwicklung in der Gesellschaft, die wir in Gänze betrachten. Nicht nur in der Politik, sondern grundsätzlich. Genau das muss man einfach dazu wissen. Ja, also Frauen und Politik, ihr merkt das schon, warum ich so ein bisschen erzähle. Es ist sehr, sehr komplex. Und es ist viel mehr als dieses, oh, Frauen werden nicht genug gehört oder nicht genug gesehen. Ich habe euch jetzt mal ein bisschen versucht zu sagen, was auch Gründe dafür sind. Ja, und die sind halt leider nicht so romantisch.
Nee, das stimmt tatsächlich. Hast du denn konkrete, also wenn du das jetzt so formen könntest, wie du wollen würdest, wie wären so Eintrittsbarrieren, die vielleicht einfacher wären oder Rahmenbedingungen, die anders wären, damit das eben für Frauen auch möglich ist, genauso, also einfach in der Politik tätig zu sein, ohne ihr gesamtes Leben dafür hingeben zu müssen?
Ich will es jetzt gar nicht entromantisieren, aber du musst in der Politik wirklich zum Teil dein ganzes Leben geben. Es liegt daran, das merke ich bei mir selber auch, dass privat und beruflich ganz anders verschwimmt als in anderen Jobs. Weil wenn ich jetzt auf die Straße rausgehe gleich oder ich fahre irgendwo hin oder mich sieht irgendjemand in der Stadt, das ist schon schwierig. Aber ich versuch's mal andersrum. Es gibt Dinge, die können wir nicht ändern. Das ist sowas wie Kultur, so Mentalität. Ja, das ist immer so Mentalitätswandel, der in der Gesellschaft ist. Das finde ich sehr, sehr schwierig zu beeinflussen, dass man sagt, wir machen es jetzt, wir versuchen jetzt einfach Dinge entspannter zu sehen, Politik entspannter zu sehen. Was man aber schon machen könnte, das wäre sowas wie Sitzungszeiten straffen, dass man sagt, die gehen eben nicht bis 3 oder 24 Uhr abends. Ja, und dass man aber auch sowas hybrid ermöglicht, dass man sagt, man geht jetzt nicht hin, in der Politik findet ganz viel am berühmten Stammtisch statt, ja, mit in den Abendstunden, wo man sich in die Augen guckt und Dinge verhandelt. Und ich sage euch, das hat auch gute Gründe, das ist auch wichtig, dass das so gemacht wird, dass du dir dabei in die Augen guckst, dass du Argumente austauschst. Aber warum? Gerade jetzt seit Corona, ich frage mich das die ganze Zeit, warum können wir nicht ein bisschen mehr digital machen, ein bisschen mehr hybrid und somit eben auch Frauen, die keine Ahnung, zu Hause noch Kinder zu versorgen haben oder was auch immer, müssen ja gar nicht die Kinder sein, die einfach aus anderen Gründen anderweitig zu tun haben, dass man sie so besser teilhaben lässt, ja. Dann noch ein anderes Thema, das ist auch was Jugendliche übrigens auch ganz massiv abschreckt oder jüngere Leute. Dieses, du musst erstmal 10, 15 Jahre dich irgendwie engagiert haben, damit du wer bist, damit du irgendwie mal weiterkommst. Das geht nicht lange gut und das können sich auch viele Frauen nicht leisten, gerade wenn die irgendwann sagen, Leute, ich habe noch nebenbei einen Partner, ich habe noch nebenbei einen Job, ich habe auch noch nebenbei Kinder. Und dann, ich kann jetzt nicht 10 Jahre warten, 10 Jahre lang erstmal Plakate kleben gehen, bis ich mal was werden kann. Da würde ich jetzt auch einfach direkt mal so einen Schlenker machen zum Thema Jugendliche. Ich in meiner Wahrnehmung, ich kann mir vorstellen, dass künftig viel mehr auch so tatsächlich in Bewegungen stattfinden wird als in Parteien. Mhm. Mit Bewegungen meine ich sowas wie Fridays for Future zum Beispiel. Und da gibt's auch gute Gründe für. Also ihr könnt euch das bestimmt auch vorstellen. Also die Hierarchien sind viel flacher. Das heißt, es ist für junge Menschen auch gar nicht so leicht zu verstehen, warum du beispielsweise in so einer politischen Partei, warum das so hierarchisch ist, weil wir kennen das gar nicht mehr. Für uns ist das neu, wir erleben das im Alltag nicht so. Dann die Dynamik. Also in Parteien haben keine Dynamik. Leute, das ist genauso, wie ihr euch das vorstellt. Da wird noch gefaxt, da wird noch alles per Hand gemacht, gestellt. Nein, es ist, ich sag den Leuten immer, Politik ist genauso, zum Teil wirklich auch richtig spießig und eingefroren, wie ihr euch das vorstellt. Und die dritte Sache, natürlich das Thema Kommunikation. Ey, da geht ja jeder laufen. Wenn man sich mal anguckt, wie politische Kommunikation funktioniert, also ich behaupte mal, alles, was unter 18 ist, geht dabei laufen. Das ist sowas von unattraktiv und abtörend für viele junge Menschen. Da sage ich auch immer zu meiner eigenen Partei, da müsst ihr euch nicht wundern. Da muss man einfach mal einen kompletten Erfrischungsschlag irgendwie reinsetzen in das Ganze.
Aber ganz ehrlich, Caro, wie findest du denn deine Motivation? Weil wenn man das so hört, dann denkt man sich so, okay, es ist genauso, wie man sich das vorstellt. Aber du sprichst da so voller Euphorie. Also wie funktioniert das?
Ja, ich bin mit einem sehr ausgeprägten Gestaltungswillen auf die Welt gekommen. Ich weiß nicht, wo der herkam, sage ich euch ganz ehrlich. Jetzt kann man natürlich sagen, also diese Lust zu gestalten und Positives für die Gesellschaft zu tun und sich einzusetzen, ja, das ist ja auch alles Ehrenamt übrigens, ne? Also mit den allermeisten Sachen verdiene ich ja auch keinen Cent Geld, sollte man auch mal dabei sagen. Das heißt, man braucht schon sehr viel intrinsische Motivation. Jetzt gehen natürlich viele hin und sagen, ja, das kommt bestimmt von deinem Papa, dass du aus so einer politischen Familie kommst. So, jetzt kann ich euch aber eins sagen. Ich habe noch zwei jüngere Schwestern, auf die hat das auch keinen Eindruck gemacht. Die eine ist Stewardess und die andere hat bei uns in Bergisch Gladbach ein Café. Ja, also das ist so verschieden, können die Kinder sein. Und als die Regierung damals von Bonn nach Berlin gezogen ist, meine Mama ist mit uns drei Mädchen zu Hause geblieben. Also sie ist nicht mit nach Berlin gegangen, mein Papa ist alleine gegangen. Das war für uns als Familie sehr hart. Aber ich habe für mich ganz früh, also ihr müsst euch vorstellen, ich komme aus so einem richtigen Kuhdorf. Also bei uns kannst du wirklich Kühe umschubsen, da ist gar nichts. Also die nächste Bushaltestelle ist 40 Gehminuten entfernt. So bin ich groß geworden. Und als ich dann den Papa damals das erste Mal in Berlin besucht habe, habe ich gesagt, okay, sobald ich mein Abi in der Tasche habe, möchte ich da auch wohnen. Ganz klarer Fall. Und habe dann diese ganze Welt, die mich sehr fasziniert hat, auch schnell gut kennengelernt. Habe dann für mich beschlossen, das möchte ich auch.
Das hast du auch verfolgt und durchgesetzt. Jetzt bist du auf einem sehr guten Weg, da wirklich erfolgreich zu sein. Du hast vorhin schon kurz gesagt, dass Ellenbogen irgendwie so normal sind, also dass es einfach irgendwie gang und gäbe ist, um sich durchzusetzen. Und auch so, dass Hass ganz schnell bei einem ankommt, eben über die digitale Welt. Wie gehst du damit um? Weil, also das kommt ja an dich heran. Also nicht so wie früher bei deinem Papa, dass da mal ein Fax 3 Tage später eintrifft, sondern du siehst es ja, wenn sobald du irgendwie Social Media aufmachst, hast du da vielleicht die Nachrichten, die eben nicht so schön sind. Wie gehst du damit um? Hast du da irgendwie eine Methode oder hast du tatsächlich jemanden, mit dem du dich darüber austauschst? Wie gehst du damit um?
Also so wichtig ist es mir dann nicht, muss ich sagen. Also das muss ich ganz klar sagen. Also ich lasse das auch nicht an mich ran, weil es sind im Endeffekt Fremde. Und wenn mir jemand, also ich freue mich super, wenn mir jemand irgendwie nette Sachen schreibt, das lese ich noch durch, dann bedanke ich mich auch. Alles andere überfliegst du irgendwie, weil alles, was nicht so kritisch konstruktiv ist, wo du sagst, hey, da kann ich was mit arbeiten, weil es ist doch auch, ich diskutiere super gerne. Das heißt, wenn mir jemand auch eine Nachricht schreibt und sagt, hey, ich habe dich da und da gesehen, ich habe eine andere Meinung, lass uns mal irgendwie austauschen, das finde ich total klasse. Weil darum mache ich das, ja? Weil wir sind ja auch nicht irgendwie perfekt auf die Welt gekommen. Wir leben ja auch davon, dass wir uns austauschen, aber wenn es einfach nur so blöde Kommentare sind, also richtige Hasskommentare bekommen, habe ich auch noch nicht bekommen, gar nicht eigentlich, aber also ziemlich viel blödes Zeug, so ist natürlich auch dabei, das überscrollst du einfach mal und im Endeffekt beschäftigst du dich damit nicht, weil ich habe da auch gar keine Zeit für, sage ich euch ganz ehrlich, habe ich nicht. Wenn ich mir das alles durchlesen, plus auch noch Gedanken machen würde, würde ich ja nichts anderes mehr schaffen. Ich wollte noch was anderes sagen, du hast eben gesagt, diese Ellenbogen wären wichtig. Ich habe das vielleicht ein bisschen hart formuliert. Natürlich sind die wichtig, aber das Allerwichtigste sind natürlich die guten Argumente. Also das Allerwichtigste ist tatsächlich, dass du musst, das ist auch wirklich so, dass ich auch jeden Tag für mich selber irgendwie noch so viel dazu lerne, weil ich dazu lernen muss. Das heißt, die Meinungen, die ich zu einem bestimmten Thema habe, die muss ich fast wöchentlich auf die Probe stellen und hinterfragen und sagen, ist das noch in Anbetracht dessen, was letzte Woche wieder alles passiert ist, zum Beispiel auf der Welt, hat das dann noch Gültigkeit, so wie ich mir das gedacht habe. Also vielleicht noch wichtiger ist wirklich, dass du zu dir selber auch radikal ehrlich bist. Ich glaube, das ist immer im Leben gut, bei allem, was man macht. Zu sich selber ehrlich sein und immer hinterfragen, was man macht, weil dann bist du auch glaubwürdig. Und dann, ich glaube, dann hören dir die Menschen auch gerne zu.
Total. Ich glaube auch, dass man mit der Expertise viel mehr überzeugt als mit allem anderen. Gerade auch vielleicht in einer Partei, die vielleicht ein ganz bisschen verstaubt ist. Aber Caro, wie machst du das denn? Also hast du da, hörst du irgendwie Podcasts oder liest du täglich die Zeitung? Ich finde, es ist ein total spannendes Thema, wo sich jeder auch nochmal irgendwie Tipps abholen kann. Weil ich glaube, ganz vielen geht es so, dass man eigentlich immer irgendwie up-to-date sein sollte oder auch sein will, aber man nicht so genau weiß, wo kriege ich jetzt schnellstmöglich die glaubwürdigsten Informationen? Wie machst du das?
Ich habe das, also bei mir ist es so, ich lebe quasi im Zug. Ich habe es euch ja eben schon gesagt, also ich pendel zwischen NRW und Berlin. Und das bist du mal eben locker 5 bis 6 Stunden unterwegs von Haustür zu Haustür. Und auf der einen Seite nervt das total. Auf der anderen Seite gibt es einem aber auch ganz viel Muße und auch Zeit, sich ganz in Ruhe hinzusetzen. Und ja, ich lese tatsächlich, gehört zu denjenigen, die tatsächlich noch Zeitung lesen. Das heißt, ich konsumiere ganz wenig so nachrichtentechnisch online, klar schon mal auf dem Handy. Ich würde aber jedem empfehlen, der da wirklich Lust zu hat, sich einfach mal entweder ein Nachrichtenmagazin wie den Spiegel zu kaufen oder einfach mal eine schöne Tageszeitung, wie die Welt zum Beispiel. Also ich lese super gerne Welt. Also es gibt ja Welt am Sonntag und dann das, was halt dann unter der Woche erscheint, macht mir viel Spaß. Jeder wird, der anfängt, sich einfach mal Zeitung zu lesen, wird ganz schnell für sich feststellen, was ihm besser gefällt. Weil wir haben ja eine, Gott sei Dank in Deutschland eine super breite Zeitungslandschaft, wo man sich informieren kann. Kannst du eine Süddeutsche lesen, Frankfurter Allgemeine Zeitung, auch die Bild. Also es gibt ja wirklich vielfältigstes, was man sich dazu Gemüte führen kann. Und ich habe für mich das auch irgendwann festgestellt. Ich kann nicht alles lesen. Ich wünschte, ich könnte es. Da müsste man Tag aber 30, 40 Stunden haben. sodass ich mir dann immer eine aussuche, auf die ich dann Lust habe und die nehme ich dann auch mit in Zug. Und ich finde das, muss ich euch sagen, viel erholsamer als mit dem Handy die ganze Zeit zu lesen und zu daddeln, weil du wirst so schnell abgelenkt. Seid mal ganz ehrlich, wie ist das bei dir? Wenn du einen Artikel auf deinem Smartphone liest, dann bist du doch, dann ploppt da irgendwas auf, ne? So, und dann bist du doch schon da und liest das da oder beantwortest mal eine Mail oder eine WhatsApp oder so. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, kauft euch was zum Anfassen.
Ja, kann ich nur unterschreiben. Also mir geht's genauso und deswegen ist, glaube ich, auch der Konsum wichtiger Nachrichten bei mir auch leider viel zu gering, als er eigentlich sein sollte. Deswegen, ich habe auch gerne Zeitschriften und Zeitungen in der Hand. Man muss sich nur wirklich die Zeit dann bewusst nehmen. Also tatsächlich lese ich den Fokus ganz gerne. Und den Spiegel, da muss ich mir schon wirklich richtig viel Zeit für nehmen. Und tatsächlich greife ich auch mal zu Zeitschriften, die aber eher dann so in den Klatsch und Tratsch gehen.
Ne? Das machen wir alle. Das muss man auch mal, aber ganz ehrlich, sonst wirst du
das. Das muss man. Ja, also hätte ich jetzt was anderes erzählt, da hätten hier die Leute, die mich kennen, die unser Podcast hören, gesagt, okay, die hat da Caroline ein vom Pferd erzählt. So, liebe Caro, ich habe noch zwei Schlussfragen an dich. Und zwar würde ich gerne noch von dir wissen, was denn dein größter Misserfolg und dein größter Erfolg war. Misserfolg gar nicht unbedingt in dem, dass es irgendwie was ganz Schlimmes ist, sondern eher aus dem, wo du dann trotzdem noch irgendwie einen Erfolg schöpfen konntest.
Also Liebchen, was ganz Schlimmes würde ich euch jetzt in dieser Runde auch gar nicht erzählen. Da kannst du völlig vergessen. Ich habe eben gehört, hier ist irgendwas, wird hier live gestreamt, kommt nicht in die Tüte. Aber ey, das ist echt eine gute Frage, ne? Also diese so alles, was so mit Selbstreflexion zu tun hat, was so ein bisschen kritisch ist. Also ich fange mal vielleicht mit dem Positiven an, größter Erfolg. Auch das ist was, wo ich echt drüber nachdenken muss, weil es gibt natürlich, fällt einem so irgendwie alles und nichts ein. Ich weiß nicht, wie es den deinen anderen Interviewpartnern ist, denen du die Frage gestellt hast. Ja. Ich würde wirklich sagen, das meine ich ernst, das war die Erfahrung mit Let's Dance. Ich sage euch auch warum. Wenn du jede Woche vor 5 Millionen Leuten etwas tust, was du überhaupt nicht kannst, weil du es nicht können kannst und weil du es noch nie getan hast und dich danach von einer Fachjury runterbuttern lassen musst und dabei noch stehen bleiben und freundlich lächeln und dich dann auch noch bedanken musst. Also ich sag euch, da kann ich nur sagen, da bin ich nicht an meine Grenze gegangen, sondern über meine Grenzen hinaus. Nicht nur mental, sondern auch körperlich. Wie oft hat man da gedacht, nicht nur ich, ging den anderen auch so. Meine Knie waren kaputt, meine Kapseln waren verletzt, ich konnte eigentlich gar nicht mehr stehen, ich war nur noch auf Medikamenten und so. Und nach sowas ist man schon sehr, sehr stolz auf sich. Und da kann ich nur sagen, das wäre jetzt so mein persönlicher Erfolg. Misserfolg würde ich auch tatsächlich mal so beim Sport bleiben. Das war so eine Szene, ist mir als junges Mädchen passiert, ist mir jahrelang nachgelaufen. Und zwar, ich bin begeisterte Reiterin. Also Dressurreiten und Springreiten mache ich wirklich mit einer ganz, ganz großen Leidenschaft. Ja, und dann war ich auf einem Turnier mit meiner damaligen, in so eine Fuchsstute geritten, war nicht meine, war die von einer guten Freundin. Ja, und dann hat das Pferd 3-mal vor dem gleichen Hindernis. Also es war, ich weiß nicht, wie das passiert ist oder was da war. Ich bin einfach 3-mal von diesem Hindernis runtergefallen, ja. Also sie stoppte immer davor und ich fiel. Und mir war das peinlich. Ich war sowieso schon ausgeschieden, ne, klar. Aber mir war das unheimlich peinlich, weil viele Leute natürlich am Rand zugeguckt haben. Und dann habe ich nach dem 3. Mal einen Fehler gemacht. Ich habe das Pferd genommen und bin vom Platz gegangen. Und das war Mist. Das war deswegen Mist, weil diese Angst, dieses oder dieses sich nicht überwunden zu haben, das hat mich monatelang bei jedem Parcours, den ich gesprungen bin, immer wieder begleitet, weil dieses ganze Thema darfst nicht aufgeben, auch wenn du noch so sauer bist, ja, auch wenn du noch und wenn ich noch ein 5. Mal runtergeflogen wäre, ich hätte es eigentlich schaffen müssen, dieses Hindernis zu überwinden mit dem Pferd. Ja. Und das ist mir einmal passiert, danach habe ich mich so geärgert, habe ich gesagt, mache ich nie wieder. Seitdem habe ich geguckt, dass ich über jeden Parcours irgendwie ja, drüber gekommen bin, tatsächlich. Ja.
Ich kann das Gefühl perfekt nachvollziehen, weil ich mich auch eine Zeit lang geritten bin und eben genau so eine Situation ja total nachvollziehen kann. Und das ist ja auch für das Pferd ungefähr das Blödste, was man machen kann, weil das sich natürlich denkt, oh super, dann mache ich das jetzt immer und muss nicht weitermachen. Deswegen, ich kann es voll verstehen, aber ich glaube, du hast unser Gespräch mit der perfekten Message eigentlich schon eingeleitet, denn man sollte nicht aufgeben, das verfolgen, was man unbedingt machen will. Und deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir. Liebe Caro, wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
Das wünsche ich dir auch.
Weitermachen.
War ganz toll bei euch. Ich komme gern wieder.
Und ich hoffe, sehr schön. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal persönlich.
Oh, alles Liebe.
Sehr gut.
Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss.